Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Liebe Freunde der Vineyard Speyer, leider sind durch eine Aufnahmestörung die ersten 2 Minuten der Predigt nicht aufgenommen worden. Wir bitten um Entschuldigung.
Ich möchte von Herzen danken für den Erich. Ich möchte danken für sein offenes Herz und für all das, was du ihm gegeben hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du ihm jetzt auch die Kühnheit gibst, genau das auszusprechen, was auf deinem Herz ist, Herr. Dank sei dir von Herzen. Amen.
Über Kulturen reden.
Weil sie das Zusammenleben und Verhalten von Menschen. Ich werde mal mit einem komischen Text für euch anfangen, wenn es um Kultur geht. Nämlich Matthäus 18. Matthäus 18. Ein Moment. Ist jetzt drauf? Da ist er. Gut. Bleibt auch. Matthäus 18, oft gebraucht als die Keule, Menschen aus einer Gemeinschaft rauszuwerfen. Aber eigentlich ist dieser Text, und ich habe schon mal drüber gepredigt, eine Hinführung zu was super, super Schönem. Zu einer großen Verheißung. Denn da heißt es, sündigt aber dein Bruder, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Super Sache. Bringt aber sofort eine Schwierigkeit. Nämlich, erstens mal lebt man so zusammen, dass man den anderen beobachten kann. Und wer definiert Sünde? Weil, und das ist ja dieses große Konfliktfeld, das nachher aufgerollt wird. nämlich Sünde ist diskutabel. Sünde ist wirklich diskutabel. Okay, manche Sünde sind nicht diskutabel. Kein Thema. Aber manche Dinge kann man drüber reden, ob das jetzt Sünde ist oder nicht. Gestern in Leid hat mich eine Teilnehmerin angesprochen, hat gemeint, Erich, ich habe gehört, du trinkst keinen Alkohol. Ja, aber die Bibel sagt ja auch, dass Christen keinen Alkohol trinken sollen. Und da habe ich gesagt, wo bitte? Ja, da steht doch, wir sollen uns nicht betrinken, sondern, ich sag, du hast eben gerade das Thema gewechselt, hast du das gemerkt? Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht betrinken, sondern uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. So weit, so klar. Aber wo, bitteschön, steht da, dass Christen keinen Alkohol trinken sollen? Weil der Christus hat zum Abendmahl keinen Traubensaft genommen. Hallo? Ich stehe da vollkommen dahinter, dass wir sagen, ich stehe vollkommen dahinter, die Bibel sagt ganz eindeutig, betrink dich nicht. Was für mich erstmal bedeutet, kenn dein Maß und überschreite es nicht. Der Fakt, dass ich keinen Alkohol trinke, hat nichts mit einer biblischen Überzeugung zu tun, sondern alles damit, dass Gott mir persönlich als Erich Lotz ein sehr klares Wort gegeben hat und ich fühle mich diesem Wort verpflichtet, gehorsam zu sein. Das ist eine sehr persönliche und überhaupt keine allgemeine Sache. So, das heißt, ich stehe im Brustton der Überzeugung da und sage, wir machen unsere Winzer in der Gemeinde nicht bankrott. Und wir lassen keine Dornfelder Spätlese in der Soße verschwinden. Dann nehmen wir den ganz normalen Tafelwein. Aber ich weiß, dass ich mit dieser Ansicht in anderen Gemeinden in ihrem Verständnis mich versündigen würde. Weil die das anders sehen. Und jetzt sind wir an solchen Konfliktfällen. Was du als Leiter, und das war, bevor ich dieses Wort bekam, keinen Alkohol mehr zu trinken. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ab und zu mal ein Bierchen getrunken. Oder ein Gläschen Wein. Und ich weiß noch, ich habe ein Missionsteam geleitet mit Amerikanern, die aus Gemeinden kamen, die das anders sehen. Und wir waren abends mal zusammen weg, mit ein paar Deutschen auch so. Und ich so nichts ahnend, was ich da Böses tue, bestell mir ein Weizen. Ich mag Weizenbier. Und ich sehe bei einer meiner Teammitglieder, wie schockiert sie ist und meine gesamte Geistlichkeit als ihr direkter Leiter, ich in meinen Schlund gegossen habe. Und das Schlimme, was da dran passiert, ist nicht, dass der eine sich versündigt oder so. Das Schlimme ist, dass es Gemeinschaft bricht. Dass da auf einmal was im Raum steht, was die Gemeinschaft verhindert. Darum geht es. Und wenn wir Matthäus 18 lesen, dann geht es nicht um Rechthaberei oder Anklage. Es geht um Gemeinschaft. Hört dein Bruder auf dich, dann hast du ihn gewonnen. Aber was ist denn dieses Gewinnen? wir sind wieder zusammen. Hört er nicht auf dich, dann bring noch 2 oder 3 Zeugen dazu. Dann bring es auf ein bisschen größeren Maß in die Gemeinschaft rein. Und jetzt sind wir bei so komischer Frage, darf ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Wenn jemand mich anspricht und sagt, Erich, das kannst du doch so nicht vertreten, dass ein Christ Alkohol trinken darf. Und denkt, ich sündige. Ich im Brustton der Überzeugung würde sagen, ach, da müssen wir mal als Gemeinde drüber reden, wie wir das sehen. Weil ich kann klar biblisch herführen, wo ich stehe. Fakt ist, das habe ich gemacht. Ich war bei einer Missionsgesellschaft, die wollte, dass ich unterschreibe, ich sehe den Gebrauch von Alkohol als unbiblisch an. Dann bin ich zurückgegangen mit dem Wisch und habe gesagt, sorry, das kann ich nicht unterschreiben, weil das nicht stimmt. Hätten die für mir verlangt zu unterschreiben, für die Zeit, die ich in dieser Missionsgesellschaft diene, verpflichte ich mich dazu, keinen Alkohol zu trinken. Das hätte ich sofort unterschrieben. Damit habe ich keine Schwierigkeiten. Und ihr seht, wie manche Ansichten auf einmal Menschen trennen. Und in Matthäus 18 geht es genau darum, dass man zusammenkommt. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Warum der Gemeinde? Weil das die Gemeinschaft ist, mit der man zusammen ist. Hört er aber auch auf die nicht, so sei er dir ein Heide und Zöllner. Was macht man mit Heide und Zöllner? Man hat sie lieb und versucht sie zu gewinnen. Ich bin so froh, dass da Heide steht und nicht die Sache, nicht der Name. Wahrlich, ich sage euch, und jetzt kommt ein super, super interessanter Spruch. Aus diesem Kontext heraus. Alles, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. In welchen Kontext hinein spricht Jesus? Der Kontext hier ist ganz, ganz klar ein rabbinischer Kontext. Und es gab schon damals, wie auch heute in der Theologie, verschiedene Meinungen und verschiedene Grundansätze. Die Rabbiner haben sich unterhalten, aber Rabbi so und so sagt so und Rabbi so und so sagt so und ich stelle mich mehr zu dem, nee, ich finde den besser und blablabla. Aber jeder Rabbi hatte für seine Jünger, die ihm nachfolgen, das Recht festzulegen, wie sie eine Sache sehen. Und das nannte man Binden. Das heißt, der Leiter einer Gemeinschaft wie Jesus, der Rabbi der 12, der 70 in seiner Gemeinschaft, jeder Rabbi hatte das Recht für seine Gemeinschaft festzulegen, wie sie Dinge angehen und wie sie Sachen sehen. Und das nannte man Binden. Nämlich verbindlich machen für die Leute, die da zusammen unterwegs sind. Hat man eine Meinung mal geändert, was es ja auch gibt, das nannte man lösen. Und Jesus sagt in diesen Zusammenhang rein, kommt er und sagt, hey, wenn es da Streitereien gibt, weil der eine sieht es als Sünde an, der andere sieht es nicht ein, dann bringt es erstmal in einen kleinen Kreis und versucht das zu lösen und euch gegenseitig zu gewinnen. Wenn das nicht passiert, dann bringt es in die ganze Gemeinde und versucht es zu lösen, versucht damit umzugehen. Aber ihr dürft euch auch als Gemeinde sicher sein, wenn ihr als Gemeinde etwas festlegt, dann stellt sich der Himmel dazu. Warum? Das kommt jetzt. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus sagt, in dieser Einigkeit, dass man sich auf ein gemeinsames Fundament stellt, sich eins macht zusammen, liegt so eine Kraft, wenn nur zwei das schaffen, können sie von meinem Vater im Himmel erbitten, was sie wollen, und er wird es ihnen geben. Und wisst ihr was? Ich und wir träumen von so einer Einheit in unserer Gemeinde, dass wir Gott um Speier bitten und wir bekommen es. Dass wir Gott um Erweckung in Deutschland bitten und sie kommt. Dass wir um Errettung der Nation bitten und sie wird errettet. Warum redet Jesus so in Konfliktlösung und werdet euch einig in Dingen? Weil das die Kraft ist, die dahinter steckt, die freigesetzt wird in dieser Einheit. Und weil diese Meinungsunterschiede und diesen Streit, was ist Sünde, was ist keine, was darf man nicht, wie geht man mit Dingen um, weil dieser Streit genau diese Einheit zerstört. Aber wo zwei das nur auf die Reihe bekommen, da können sie um Nationen bitten und sie werden ihnen gegeben. Weil es in dieser Einheit um die Gegenwart Gottes unter uns, wo zwei oder drei in meinem Namen einig sind, wirklich zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da manifestiert sich die Gegenwart Gottes. Warum reden wir über eine Gemeindekultur? Weil Kultur eine Übereinkunft ist von Menschen, von einer Gruppe von Menschen, wie sie sich verhalten und wie sie miteinander umgehen. Und das schafft Einheit. Und auf der Einheit liegt so ein enormer Segen. Hier geht es nicht darum, in Matthäus 18 geht es nicht darum, Leute auszusondern, die anders sind. Es geht nicht darum, Leute auszuschließen. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, eins zu werden und in dieser Einheit die Welt zu verändern. Weil da Jesus ist. Und in dem Sinn möchte ich mit euch durch ein paar Gemeindekulturen gehen, für die wir uns entschieden haben. Als Gemeinschaft, als Vineyard Speyer. Wo wir sagen, da kommen wir zusammen. Das Ganze habe ich, einer unserer tiefsten Werte, die wir haben da drin, ist miteinander, füreinander. Wir wollen zusammen sein zusammen Dinge tun und wir wollen sie miteinander tun. Und da achten wir eben drauf, dass genau das passieren kann. Miteinander, füreinander. Jetzt, wenn wir über Kulturen reden, Kulturen, und wie gesagt, wenn Jesus da reingeht in Matthäus 18 und uns die Vollmacht gibt zu binden und zu lösen, das hat auch gerade in dem Kontext was mit Leiterschaft zu tun. Weil Jesus war der Rabbi mit seinen Jüngern. Jesus hat gebunden und gelöst. Das war kein Platz der Diskussion. Und wenn wir über Gemeinde reden und Gemeindekultur, ist das auch kein Platz der Diskussion. Warum nicht? Weil die Gemeinde nicht uns gehört. Diese Gemeinde hat einen Kopf. Und der heißt Jesus Christus. Und unsere Aufgabe als Leib ist, auf das zu hören, was der Kopf entschieden und gesagt hat. Das heißt, diese Kulturen, die ich gleich vorstelle, kommen nicht raus aus, das sind halt die richtigen Leute zusammen und die sind sich einig und dann, und jetzt müssen wir da alle mitmachen. Aber meine Meinung wurde ja nicht gehört. Mich hat keiner gefragt, ob ich das auch so will. Sondern wir fühlen uns dem Reden Gottes verpflichtet und laden ein, mit dazuzukommen. Und diese Gemeinde gehört Jesus und wir wollen einfach dem folgen, was er gesagt hat. Und die erste Kultur, die uns wichtig ist, ist eine Kultur des Übernatürlichen. Kultur des Übernatürlichen bedeutet, dass wir die Gemeindedurchbrüche immer da erlebt haben, wo Gott mit seiner übernatürlichen Gegenwart und seiner übernatürlichen Kraft ins Natürliche eingebrochen ist. Die Gemeinde ist am Anfang, und ich war da noch nicht dabei, vielleicht habe ich gar kein Recht, so drüber zu reden, aber es ist meine Gemeinde und von daher mache ich es einfach. Ich gehöre ja jetzt dazu. Am Anfang sind wir als Gemeindegründung rumgedümpelt, haben viel probiert und es ist wenig passiert. Bis auf einmal Gott mit seiner übernatürlichen Gegenwart kam und hat angefangen, die Menschen zu heilen. Und hat angefangen, Menschen zu heilen. Und auf einmal lief. Und auf einmal ist diese Gemeinde gewachsen. Und wir fühlen uns verpflichtet, das in unserem Umgang mit Dingen hochzuhalten. Wir umarmen das übernatürliche Wirken Gottes in jeglicher Art. Was kostet uns das? Die Kontrolle. Weil ehrlich gesagt, die Kraft Gottes ist etwas größer, als dass wir sie halten oder kontrollieren könnten. Und wir haben uns dem verschrieben. Wir wollen das übernatürliche Wirken Gottes unter uns. Wir wollen seine Gegenwart, wir wollen seine Präsenz, wir wollen seine Gaben, wir wollen das Übernatürliche. Weil das Natürliche schlicht und ergreifend weder funktioniert noch reicht. Das heißt, das ist eine Sache, die bei uns, dass wir Raum schaffen dem Wirken des Heiligen Geistes, dass wir Raum schaffen für Geistesgaben, dass wir Raum schaffen für Gott, dass er einfach mal tun kann, was er will, ist bei uns nicht diskutabel. Wir arbeiten hart daran. Und Kulturen sind ja etwas, auf der einen Seite wachsen sie und entstehen, und man muss daran arbeiten, eine Kultur zu etablieren, die sind nicht einfach. Und wir arbeiten an diesen Kulturen. An manche von diesen Kulturen sind wir schon ein bisschen weiter wie bei anderen, aber im Grunde genommen ist ein sich darauf einlassen, rein investieren, drin wachsen. Da wollen wir hin. Wir wollen, dass der Geist Gottes in seinem Wirken und das übernatürliche Wirken Gottes unter uns absolut Raum bekommt. Deshalb schreiben wir überall drauf, tu es einfach, natürlich, übernatürlich. Wir wollen es natürlich tun, aber natürlich, übernatürlich. Da gibt es eine Verheiratung. So. Eine zweite Sache, die uns super wichtig ist, ist eine Kultur der Ehre und Wertschätzung. Sind wir da drin schon gut? Wir üben. Aber wenn wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, nicht nur mit Menschen innen, sondern überhaupt mit Menschen umgeht, dann sehen wir, dass der Umgang Jesu mit Menschen immer geprägt ist von Liebe, von Annahme, von Vergebung, von Wertschätzung, von und so wollen wir sein. Aber wo ist dann der Platz, wo ich mal ausrasten kann und wirklich rauslassen, was in mir ist? In deinem Gebetsleben. Wut ist gut, wenn sie dich ins Gebet treibt, aber in deiner Wut sündige halt nicht. Wir möchten unter uns eine Kultur aufbauen, die geprägt ist von Ehre, von Wertschätzung, von Liebe, von Annahme, von Vergebung. Da arbeiten wir hart dran. Und wie gesagt, man muss sich damit nicht eins machen. Aber wenn du in der Vineyard Speyer dazugehören willst, so läuft es hier. Ich fand es krass, wie weit eine Kultur wirklich kommen kann. Jetzt dieser Begriff Kultur der Ehre haben wir ja von Dennis Hilt geklaut. Einer der Leiter der Bethel Church in Reading. Und eine Sache, die mir dort brutal aufgefallen ist, wie ich zum ersten Mal dort war. Und dann eben, bevor wir hier die Schule gestartet haben, war ich ja 2 Monate dort. Die mir brutal dort aufgefallen ist, du spürst, wie die Atmosphäre sich ändert, wenn du aus dem Tal auf diesen Hügel hochkommst. Und dort, ich habe in 2 Monaten jeden Tag dort sein, ich habe nirgends ein unfreundliches Wort gehört. Nicht einmal. Es ist dort ein Unding, dem Nächsten die Tür nicht aufzuhalten. Es ist, und das ist nicht abgesprochen, das hat sich so etabliert bei denen inzwischen, das ist einfach, du kriegst keine anderen Signale dort. Und du hast ein Gefühl irgendwie, dass das komplette Nebel ist, wenn man da unfreundlich wäre. Dann habe ich mit Leuten darüber geredet dort und dann liegen die Angaben, wie lange sie gebraucht haben, um da hinzukommen, irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren. Ich habe Hoffnung für uns. Da wollen wir hin und lasst uns gemeinsam dran arbeiten. Sind wir dort? Nicht wirklich. Und vor allem Kultur der Ehre ist etwas, da entscheidet man sich dafür, ist zu leben, es ist nichts, was man vom anderen einfordern kann. Aber ich will es leben. Wir arbeiten an einer Kommunikationskultur. Eine Kommunikationskultur ist, dass wir anfangen müssen, jetzt sind wir wieder bei Matthäus 18, die Bibel spricht darüber sogar. Wenn es Konflikte gibt, wenn es irgendwas ist, dann rede zuerst mit den Leuten selbst. Kommuniziere, sprech ab Dinge. Wie weit sind wir da? Naja. Aber man braucht eine Zielrichtung. Wir möchten, dass wir miteinander, nicht übereinander reden. Wir möchten hier eine Kultur bauen, wo wir miteinander, nicht übereinander reden. Und wo man aktiv drauf schaut, wer ist involviert, wer ist betroffen und dann mit den Leuten redet. Das wollen wir. Klappt das schon so wirklich gut? Meiner Ansicht nach? Nee. Warum? Weil ich der Allererste bin, der immer die Hälfte vergisst. Aber ich weiß, wo wir hinwollen. Und damit bin ich komplett eins. Warum? Weil ich will Speyer. Ich will Rheinland-Pfalz, ich will Deutschland. Und da können wir ja mal anfangen, ne? Und dann sehen wir mal weiter. Wenn wir schon dabei sind, in Frankreich hätte ich auch gern. Ich träume von einer Einheit, wo das eben nicht unmöglich ist. Ich träume von einer Einheit, die so zusammen ist, dass wir Gott um solche Dinge bitten können und er gibt. Wir arbeiten an einer Feedback-Kultur. Warum ist das so wichtig? Feedback ist die Tür zu, ich nenne es die No-Bullshit-Zone. Ja? Eine der Dinge, die oft in der Jesus-Nachfolge schieflaufen, meiner Ansicht nach, ist keine Überprüfung. Man macht etwas, man rödelt, man... Und dann ist es rum und dann war es schön und das Einzige, was man hat, ist sein eigenes Gefühl da drin. Weil wir keine Kultur aufgebaut haben, wo man nachher auf die Frucht schaut, wo man real überprüft, was ist da passiert, was kam dabei rum, was... wie war es wirklich, wie ging es nicht nur mir, sondern wie ging es auch den anderen und solche Dinge. Wir wollen aber eine Gemeinde sein, wo das die absolute Normalität ist, dass wir uns selbst nicht anlügen, sondern drauf gucken auf die Frucht und dann aufgrund der Frucht sehen, wie viel Gott war wirklich drin. Wir wollen da hinkommen. Das ist etwas, da wollen wir dran arbeiten. Und das Letzte ist eine Willkommenskultur. Wir möchten eine Kultur und wir arbeiten an einer Kultur, wo Menschen willkommen sind und sich willkommen geheißen fühlen. Deshalb arbeiten wir gerade mit so Sachen wie Infostand richtig auf die Reihe zu bekommen, Kaffee Connect und so. Das sind jetzt nur Kleinigkeiten hier im Gottesdienst. Aber wir wollen eine Kultur entwickeln, wo sich jeder willkommen geheißen fühlt. Und ihr kennt das, dass ich weiß nicht, wie es euch geht und in Gemeinden und so. Ich komme manchmal in Gemeinden und ich fühle mich sofort irgendwie wohl. Und dann gibt es Gemeinden, wo ich reinkomme und ich fühle mich als Fremdkörper. Und es schlägt mir so ein Dings entgegen, ohne dass jemand irgendwas tut. Aber ein Gefühl schlägt mir entgegen, was will denn der da? Das wollen wir auf keinen Fall. Das wollen wir nicht in unserem Gottesdienst, dass Leute den Eindruck haben, was will denn der da? Wir wollen das in keiner unserer Dienste, in keiner unserer Kleingruppen, in keinem Umfeld wollen wir das, dass Leute sich fragen, bin ich hier denn willkommen? Und das sind oft so Kleinigkeiten, an denen man arbeitet, die man gemeinsam trägt, wie Freundlichkeit, begrüßen, Leute sehen und so. Und wir wollen, dass das steigt bei uns. Warum sind uns diese Kulturen wichtig? Weil wir uns dem Reden Gottes verpflichtet fühlen. Und wisst ihr, es ist ja absolut in Ordnung, Dinge anders zu sehen. Das ist nicht die Frage. Wir reden hier nicht über, es gibt einen biblischen Standard. Und nur der ist richtig. Wir reden darüber, wir brauchen als Vineyard Speyer eine Plattform, auf der wir zusammenkommen. Damit da, wo die zwei oder drei wirklich zusammen sind, die Gegenwart Gottes sich dazu stellt. Und wo die anfangen zu beten und Gott zu bitten, der Vater es hört. Das habe ich mir gedacht und deshalb, das war so mein Antrieb, mit euch darüber zu reden. Wir haben da schon mal im Visionstreffen drüber gesprochen, wo die Leiter zusammenkommen. Es ist natürlich so viel einfacher, sich eins zu machen mit so einer Kultur, wenn man weiß, um was es geht. Das sind aus der letzten Klausur raus. Vielen, vielen Dank für euer Gebet, für die Klausur. Das war die beste Klausur, die wir jemals hatten, meiner Meinung nach. Danke für euer Mitbeten und Mittragen. Das war überragend. Das war richtig, richtig gut. Und da haben wir uns über solche Dinge nochmal unterhalten. Und in den Punkten sind wir acht, also die vier Ehepaare, die gerade in Ältestenschaft sind, in diesen Punkten sind wir uns absolut einig. Das sind die Kulturen, wo wir spüren, dass Gott seinen Finger drauflegt und sagt, arbeitet dran. Arbeitet an der Kultur des Übernatürlichen, arbeitet an einer Kultur der Ehre und der Wertschätzung, arbeitet an einer Kommunikationskultur, arbeitet an einer Feedbackkultur und arbeitet an einer Willkommenskultur. Das ist der Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Dass wir eins werden. Die Gegenwart Gottes uns berührt und wir den Herrn bitten können, um was wir wollen. Und es wird gegeben. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe dich.